Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die USA sind wieder im Club, im Klimaclub seit heute. Und damit kriegt das Pariser Klimaschutzabkommen wieder mehr Gewicht. Zugleich aber sagt die US-Regierung ganz klar, anders als beispielsweise Deutschland, Atomkraft ist Teil unserer Rechnung. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und dann schauen wir noch auf den Moment, den viele Eltern fürchten. Die Kinder kriegen nämlich ihr erstes Smartphone. Wie man die Kinder danach noch in den Griff bekommt, das ist eine längere Sendung, aber hier klären wir zumindest, wie man sie vor den deutlichsten Gefahren im Netz schützen kann. Los geht es aber mit etwas, das sich so anhört. So klingt sie, eine schallende Ohrfeige. Und es ist auch eine. Die EU-Kommission verklagt die Bundesrepublik Deutschland. Und zwar, weil sie zu wenig für den Naturschutz tut. Genauer gesagt, Deutschland hat, obwohl es mehrfach dazu ermahnt wurde, zu wenig Schutzgebiete für Pflanzen und Tiere ausgewiesen. Was steckt dahinter? Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
Zum Teil seit mehr als 10 Jahren verstößt Deutschland aus Sicht der EU-Kommission gegen die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, mit der bis spätestens 2010 Lebensräume seltener und bedrohter Tier- und Pflanzenarten ausgewiesen werden sollten. Bis heute sei aber immer noch eine bedeutende Anzahl von Gebieten nicht zu solchen Schutzgebieten erklärt worden. Auch habe Deutschland für seine 4.606 Schutzgebiete Erhaltungsziele nicht oder nur unzureichend formuliert. Die Kommission führt an, dass Deutschland für rund 15% seiner Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung keine Erhaltungsmaßnahmen vorgeschrieben habe.
Der dritte Vorwurf der EU-Kommission hat es aus NABU-Sicht besonders in sich. Deutschland hat für die meisten seiner Gebiete noch keine hinreichenden Erhaltungs- oder Managementmaßnahmen erlassen. Diese sind wichtig, damit in dem konkreten Gebiet auch etwas passiert, wir die Gebiete also nicht nur auf dem Papier schützen.
So Raphael Weiland vom Naturschutzbund NABU. Bereits seit 2015 läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Laut Bundesumweltministerium betrifft es alle 16 Bundesländer, auch den Bund, wenn auch in geringerem Maße, mit 8 Flora-Fauna-Habitatgebieten in der ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord- und Ostsee. Auf eine kleine Anfrage von FDP-Bundestagsabgeordneten im vergangenen September hatte die Bundesregierung damals noch zur drohenden Klage beim EuGH Stellung bezogen. Der Frage, warum es zu einer mangelhaften Umsetzung der EU-Vorgaben komme, begegnete sie damit, dass die administrative Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie mit Ausnahme der ausschließlichen Wirtschaftszone Ländersache sei. Die Bundesregierung habe daher keine übergreifenden Kenntnisse über die Gründe für etwaige Umsetzungsdefizite. Die Bundesregierung habe es sich damit zu leicht gemacht, findet die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus.
Deutschland beruft sich jetzt darauf, dass Naturschutz ja Sache der Bundesländer sei. Das wird den Europäischen Gerichtshof nicht im geringsten beeindrucken, denn für die interne Organisation kann man ja wohl kaum die Europäische Kommission in Brüssel verantwortlich machen. Da muss man selber schauen, wie man seine Hausaufgaben besser macht.
Zur Klageankündigung bezog das Bundesumweltministerium nun gestern ausführlich Stellung. Die Bundesregierung wolle die Klage, sobald sie eingereicht wurde, eingehend prüfen und sich eng mit den Bundesländern abstimmen. Bezüglich eines Teils der Vorwürfe seien in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden, betonte das Ministerium. So seien inzwischen 99,4% aller FFH-Gebiete rechtlich gesichert und für ca. 84% der Gebiete die nötigen Erhaltungsmaßnahmen festgelegt. Rechtlich gesichert heißt, dass die Gebiete gemäß der EU-Richtlinie als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Bei den Erhaltungszielen erklärt das Bundesumweltministerium dagegen, dass die Vorgaben rechtlich zu weitgehend seien. Die Umsetzung würde einen immensen finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand bedeuten und sich vermutlich über viele Jahre hinziehen. In dem Verhalten Deutschlands sieht die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus ein strukturelles Problem.
Dass Deutschland seinen Pflichten nicht nachkommt, ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass Naturschutz und Umweltschutz leider trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse keine große Priorität genießen. Das merkt man schon daran, dass die Naturschutzbehörden auf allen Ebenen, das fängt bei der Bundesebene an und hört bei den Kommunen auf, mangelhaft ausgestattet sind, oft nur den gröbsten Verstößen nachgehen können und sich bestimmt nicht noch darum kümmern können, dass Schutzzwecke definiert werden, die eigentlich auch eine eigene Stelle oder eine eigene Behörde bedürfen.
Brüssel scheint beim Umweltrecht nun also strenger durchgreifen zu wollen. Als Teil des europäischen Grünen Deals und der neuen Artenvielfaltstrategie will die Kommission schließlich auch dafür sorgen, dass künftig 30% der Land- und Meeresflächen zu Schutzgebieten erklärt werden. Derzeit seien aber nur 18% im Rahmen des europäischen Schutzgebietenetzwerks Natura 2000 ausgewiesen.
Und dass diese Naturschutzgebiete nicht da sind in Europa, aber auch in Deutschland, sondern stattdessen Land versiegelt, bebaut, beackert wird, das führt dazu, dass Arten sterben. Das ist eines der großen Umweltdramen unserer Zeit. Das andere, die Umweltverschmutzung. Und das dritteste, darüber reden wir ja am prominentesten, der Klimawandel. Drei große Umweltdramen, die hängen zusammen. Wir behandeln sie aber, als hätten sie gar nichts miteinander zu tun. So kommen wir nicht weiter, sagen jetzt die Vereinten Nationen, genauer gesagt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Georg Ehring, Sie haben ihm zugehört. Was meint er damit, wenn er sagt, wir müssen die drei Umweltprobleme zusammendenken?
Die drei Umweltprobleme Biodiversitätsverlust und Klimakrise sowie Umweltverschmutzung könnten nur gemeinsam gelöst werden. Das ist der Kern des Berichts, den das UN-Umweltprogramm zur Umweltversammlung des UN-Umweltprogramms in der nächsten Woche gemeinsam mit den Vereinten Nationen vorgelegt hat. Der Bericht hat den Titel Making Peace with Nature, also Frieden schließen mit der Natur, und ist in der Tat der erste Bericht der Vereinten Nationen, der die Verbindung zwischen diesen drei Problemen zieht. Zum Thema Artenvielfalt: Es seien 8 Millionen Arten auf der Welt bekannt, sagt Guterres. 1 Million davon sei bedroht. Immer mehr Regionen seien davon betroffen, dass die Bodenfruchtbarkeit schrumpft, Wüsten breiten sich aus, der Regenwald wird vernichtet, die Umwelt werde als Müllkippe missbraucht. Da sind wir beim Thema Umweltverschmutzung. Da steht Plastik relativ weit oben auf der Agenda, aber auch Abgase. Jedes Jahr gibt es 9 Millionen Menschen, die durch Luft- und Wasserverschmutzung sterben. Die Erde werde als Mülldeponie missbraucht. Und dann kommen wir zum Thema Klima. Das ist auch der Missbrauch der Erde als Mülldeponie, nämlich für CO2 und andere Treibhausgase. Die Welt sei nicht auf Kurs für die 1,5 Grad höchstens oder wenigstens deutlich unter 2 Grad Erderwärmung, die im Pariser Vertrag verabredet sind, sondern auf 3 Grad. Die gemeinsame Ursache dieser Probleme sei eine Übernutzung der Biosphäre. In den vergangenen 50 Jahren habe sich die Weltbevölkerung verdoppelt, die Wirtschaft aber verfünffacht, und das auf Kosten der Umwelt.
Also die Analyse ist klar, die Übernutzung unserer Ressourcen. Wie könnten denn die Lösungen jetzt in der Praxis aussehen?
Die Lösungen sind relativ konkret. Es ist relativ viel vom Geld die Rede. Es müsse überall ein CO2-Preis eingeführt werden, also die Emission von CO2, wie es im europäischen Emissionshandel und in Deutschland jetzt auch beim Benzinpreis und beim Preis für Heizöl zum Beispiel der Fall ist. Müsse das CO2 verteuern, dann reagierten die Wirtschaftsakteure schon in die richtige Richtung und würden weniger emittieren. Ähnlich würde man mit Preissignalen auch für eine Verringerung der Umweltverschmutzung in anderer Richtung sorgen können, also beispielsweise bei anderen Abgasen oder bei Abwässern. Die Subventionen für Umweltverschmutzung, die müssten abgebaut und beendet werden. Inge Andersen, die Generalsekretärin des UN-Umweltprogramms, sagte, als Wohlstandsmaßstab sei das Bruttoinlandsprodukt überholt. Es würde zum Beispiel dafür sorgen, dass ein höherer Wohlstand ausgewiesen würde, wenn durch Überfischung die Weltmeere leer gefischt werden, obwohl dann ja weniger Fisch im Meer wäre, auch weniger potenzieller Wohlstand für den Menschen. Es müssten größere und neue Schutzgebiete für die Natur ausgewiesen werden, um das Artensterben zu beenden. Und ganz konkrete Hoffnungen richten sich an die nächste UN-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfindet. 5 Jahre nach dem Pariser Abkommen müssten alle Staaten sich höhere Ziele setzen und in Zukunft dafür sorgen, dass durch gemeinsame neue Verabredungen die UN-Klimaziele erreichbar werden.
Und eine ganz wichtige Rolle dabei könnte ja auch Joe Biden spielen, denn heute kam ja die gute Nachricht, die USA sind wieder dabei beim Klimaschutzabkommen. Erwarten die UN, dass das jetzt den entscheidenden Schub gibt für die Lösung aller dieser Dreierprobleme?
Auf jeden Fall einen wichtigen Schub. Die Erwartungen sind sehr hoch. Guterres wurde in der Pressekonferenz auch danach gefragt und er sagte, es sei gut, dass die USA eine führende Rolle wieder übernehmen wollten. Die Erwartung sei, dass sie in Glasgow oder vor Glasgow ein höheres Klimaziel präsentieren. Und die USA haben sich ja schon vorgenommen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das müsse jetzt offiziell und mit Zwischenschritten bekräftigt werden. Er erwartet auch, dass die USA die Zahlungen an internationale Organisationen wieder aufnehmen. Gerade an die UN-Entwicklungsorganisation, das UN-Klimaprogramm, müssten die USA sich auch finanziell beteiligen und mit Hilfen für arme Länder. Und sie müssten bei den Verhandlungen zum Klimaschutz eine aktive Rolle spielen. Das betrifft dann wieder alle drei Probleme, also auch die Biodiversität und die Umweltverschmutzung.
Danke, Georg Ehring, für die Einordnung des Making Peace with Nature Reports der Vereinten Nationen. Also wir haben gerade gehört, die Messlatte liegt hoch für Joe Biden. Für das, was er tun soll, seit er seit heute wieder beim Pariser Klimaschutzabkommen mit dabei ist. Der neue Präsident der USA sagt ja, er will sein Land bis 2050 klimaneutral machen. Das ist das eine. Das andere klingt abstrakt. Er will Environmental Justice, Umweltgerechtigkeit. Was ist damit gemeint? Er meint damit, wer arm ist, wer schwarz ist, wer Latino ist oder Indigener, der hat unter Umweltverschmutzung oft viel mehr zu leiden. Denn niemand, der es sich leisten kann, wohnt freiwillig neben Mülldeponien, neben giftigen Gewässern oder in schlechter Luft. Wie gravierend das ist, das macht Claudia Sarre an einem Beispiel aus Baltimore klar.
Schon von Weitem sieht man den qualmenden Schornstein der gigantischen Müllverbrennungsanlage direkt an der Autobahn in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Seit 1985 verpestet die Anlage der Firma Wheelabrator die Luft hier. Das Kraftwerk produziert 5% des Stroms für Baltimore, aber die Umweltstandards sind total veraltet. Insbesondere die angrenzenden Stadtviertel, unter anderem Westport und Curtis Bay, mit ihrer überwiegend schwarzen Bevölkerung, haben unter den giftigen Gasen und dem Gestank zu leiden. Seit Jahren kämpfen Umweltschützer und lokale Politiker für eine Schließung der Müllhalde, bislang erfolglos. Konkret sterben die Menschen hier 1,4-mal so häufig an Lungenkrebs. Schweres Asthma kommt hier doppelt so häufig vor wie im Landesdurchschnitt. Shashonda Campbell ist hier in South Baltimore geboren und aufgewachsen. Die 23-Jährige gehört zu den engagiertesten Kämpferinnen gegen den Umweltverpester.
Außer einer Müllverbrennungsanlage haben wir noch eine medizinische Abfallverbrennung und eine Müllhalde. Jeden Tag herrscht hier ein anderer Gestank. Man weiß nie, wonach es eigentlich stinkt. Manchmal denkt man, naja, das geht gerade noch. Und wenig später riecht es einfach nur schlecht.
Verantwortlich sind giftige Gase wie Dioxin, Furan, Biphenyl sowie Quecksilber und Blei, die beim Verbrennen von Styropor, Plastiktüten, Matratzen und anderem Müll freigesetzt werden, sagt Mike Ewell im Skype-Interview. Er arbeitet für das Energy Justice Network, einem Netzwerk, das sich dem Kampf gegen Luftverschmutzung verschrieben hat.
Pro 100 Tonnen verbrannte Müll bekommt man 70 Tonnen Luftverschmutzung. Ein Teil davon ist giftig und ein großer Teil belastet die Atemwege. Stickstoffoxid löst zum Beispiel Asthma-Attacken aus.
Die Müllverbrennungsanlage von Baltimore und ihre verheerenden Auswirkungen, vor allem auf die Black Community, ist nur ein Beispiel von vielen für Environmental Injustice, Umweltungerechtigkeit. Diese soziale Ungerechtigkeit basiert in vielen Fällen auf Umweltrassismus, erklärt Mike Ewell vom Energy Justice Network.
Umweltrassismus bedeutet, dass umweltverschmutzende Industrien vor allem Schwarze und Latinos schädigen. Viele Menschen denken, die Leute wohnen dort in der Nähe, weil sie arm sind. Aber das stimmt nicht. Studien belegen, dass es eher um die Hautfarbe geht als um die gesellschaftliche Schicht.
Den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen Umweltzerstörung und Diskriminierung ist auch ein Ziel der neuen US-Regierung. Präsident Joe Biden hat einen Plan entwickelt zur Sicherung von Umweltgerechtigkeit und Chancengleichheit in einer sauberen Energiezukunft. Shoshana Campbell freut sich zwar, dass die neue US-Regierung das Thema Umweltgerechtigkeit nun angeht, aber viel Vertrauen, dass wirklich etwas passiert, hat sie nicht.
Es ist noch nicht mal, dass sie nichts unternehmen wollen. Vielleicht können sie einfach nichts unternehmen. Ich habe durchaus Hoffnung, dass die Einwohner weiter kämpfen werden und dass wir eines Tages gewinnen und diese Müllverbrennungsanlage stilllegen werden.
Ihr Ziel, dass die Stadt Baltimore bald nicht mehr zu den US-Großstädten gehört, die die mieseste Luft und die meisten Asthmaerkrankungen haben.
Ein Anliegen der USA, seit sie wieder mit dabei sind beim Klimaabkommen von Paris. Biden hat ja versprochen, dass er mit dazu beitragen will, dass die USA in 30 Jahren kein CO2 mehr freisetzen. Wie soll das gehen in einem Land mit dicken Autos, mit Klimaanlagen und mit intensiver Landwirtschaft? Mit erneuerbarer Energie, klar, aber nicht nur. Biden setzt auch auf Atomkraftwerke, auf Mini-Atomkraftwerke. Keine alten Reaktoren, sondern moderne, sogenannte Small Modular Reactors. Die USA investieren Millionen darin, sie zu entwickeln. Und das ist keine Utopie. In Russland läuft der erste bereits. Kerstin Zillen berichtet.
Sicher ist, Atomenergie gehört zum Plan des neuen US-Präsidenten, die US-Wirtschaft innerhalb von 50 Jahren abgasfrei zu machen. Joe Biden versprach im Wahlkampf, seine Regierung werde die Zukunft nuklearer Energie identifizieren. Der Chef seines Übergangsteams für Energiepolitik erklärte, dass nicht nur US-Regierung und die Bundesstaaten in dieser Zukunft eine große Rolle spielen werden. Arun Majumdar in einer Videokonferenz. Wir sehen enorm viele Innovationen im nuklearen Bereich, die von Privatunternehmen entwickelt werden. Das ist großartig. Es sind kleine Atommodulreaktoren, die zum Kampf gegen den Klimawandel gehören müssen. Die Biden-Regierung knüpft dabei an die Politik des Vorgängers an. Im August des vergangenen Jahres gab die Trump-Administration nach jahrelangem Genehmigungsprozess einem Energiekonzern das Okay zum Bau des ersten US-Kleinreaktors. Das Kraftwerk soll im Bundesstaat Idaho ab 2029 für rund 50.000 Haushalte den Strom liefern. Im Oktober vergab die US-Regierung dann 160 Millionen Dollar an weitere Privatunternehmen, um Atomkraftwerke im Kleinformat zu entwickeln. Darunter 80 Millionen für Flüssigsalzreaktoren des Energieunternehmens TerraPower. Microsoft-Gründer Bill Gates ist dort Hauptinvestor. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS sagte er, die modernen Reaktoren können in 7 Jahren beginnen, ohne Risiko einer nuklearen Katastrophe Strom zu liefern und zu speichern.
Nuclear power can be done in a way that none of those
Atomkraft kann so gebaut werden, dass die Fehler der Vergangenheit nicht wieder vorkommen. Ich gebe zu, Menschen davon zu überzeugen, ist fast so schwer wie diese Reaktoren zu bauen. Aber weil es möglicherweise nötig ist, um Klimawandel zu verhindern, sollten wir nicht aufgeben. Small Modular Reactors werden weltweit erforscht. Vor der Küste Sibiriens versorgt ein solcher Reaktor bereits die lokale Bevölkerung mit Strom. Die Kraftwerke bringen nur einen Bruchteil der Leistung herkömmlicher Atommeiler, sind aber schneller gebaut und flexibler in der Energieproduktion, können also leichter das Auf und Ab von Sonnen-, Wind- und Wasserenergie ergänzen. Sie sollen auch sicherer sein als herkömmliche Kraftwerke, schreibt das US-Energieministerium auf seiner Website. Die Frage nach der Sicherheit von Atomkraft sei nicht mehr die richtige, sagt hingegen Gregory Yasko. Er leitete unter Präsident Obama die US-Atomaufsichtsbehörde und war auch für deren Reaktion auf die nukleare Katastrophe von Fukushima zuständig. Trotzdem sei Sicherheit nicht mehr der entscheidende Faktor in der Diskussion. Atomkraft ist aus Yaskos Sicht obsolet angesichts sinkender Kosten für erneuerbare Energien.
If nuclear were significantly cheaper, I think you would have to answer this question about safety or not safety.
Wäre der Bau von Atomkraftwerken deutlich billiger, müssten wir uns wirklich fragen, was ist schlimmer, die Konsequenzen des Klimawandels oder die Konsequenzen eines atomaren Unfalls? Das wäre schwierig zu beantworten, ist aber irrelevant, weil Atomreaktoren zu teuer sind und wir emissionsfreie, preiswertere Alternativen haben.
That are more competitive.
Der Bau von kleineren Kraftwerken sei nicht effektiver, warnt Yasko.
When you take that power plant and you break it up into smaller reactors essentially.
Wenn man ein großes Kraftwerk sozusagen in kleine aufspaltet, fügt man jeweils hohe Kosten auf individueller Basis dazu. Es ist ja nicht so, als ob eine Firma in Asien Millionen iPhones am Fließband herstellt. Es werden höchstens 30 Werke in 4-5 Jahren gebaut. Mit dem Strom, den sie produzieren, können Wind- und Solaranlagen, gekoppelt mit Batterien, inzwischen leicht konkurrieren.
In a 4-5-year period.
Und so werfen sich Wind- und Solarenergiehersteller bei beiden jetzt mächtig ins Zeug. Der Präsident hält sich unterdessen alle Optionen offen. Doch Atomkraft gehört eindeutig zu seinem ehrgeizigen Klimaplan,
sagt Kerstin Zilm in ihrem Beitrag.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Smartphones, die gehören heute zur Grundausstattung von Kindern und Jugendlichen. 4 von 5 12- bis 13-Jährigen haben eines. Und damit ist die Tür ganz weit offen zu einer nahezu unbegrenzten Welt. Im positiven wie im negativen Sinn. Pornos, Gewalt, Cybermobbing, Abo-Fallen, da kann so einiges passieren. Medienpädagogen raten Eltern deshalb, Kinder mit dem Smartphone nicht sich selbst zu überlassen. Im Verbrauchertipp geht es jetzt darum, was Eltern tun können, damit ihre Kinder möglichst sicher im Netz surfen. Claudia Rometsch.
Ein Smartphone bekommen die meisten Kinder im Alter von etwa 10 Jahren. Viele haben aber auch schon im Grundschulalter ein solches Gerät. In der Regel sei das noch zu früh, sagt Christine Langer, Mediencoach bei der vom Bund geförderten Initiative Schau hin.
Ich empfehle, dass Eltern schauen, wenn ihr Kind 11 oder 12 Jahre ist, dann ist es in der Regel so weit, dass es ausreichend Erfahrung und Reife in der Netzwelt erlangt hat. Und dann kann es sich auch selber schützen und weiß um die Risiken, die ihm in der Netzwelt begegnen.
Vorausgesetzt, Mutter oder Vater haben den richtigen Umgang mit dem Gerät zuvor mit ihrem Kind eingeübt.
Wenn Eltern sich entscheiden, ein Smartphone zu verschenken oder anzuschaffen, ist es erstmal gut herauszufinden, was kann mein Kind eigentlich in der Internetwelt schon. Das lässt sich überprüfen, beispielsweise mit einem Smartphone-Führerschein, den die Eltern mit ihrem Kind gemeinsam absolvieren können.
Den Smartphone-Führerschein der Landesanstalt für Medien NRW gibt es im Internet auf der Seite internet-abc.de. Dort können Kinder durch ein interaktives Quiz alles über sicheres Surfen sowie Wichtiges zu sozialen Netzwerken lernen. Darüber hinaus empfiehlt Medienpädagogin Langer feste Regeln für den Smartphone-Gebrauch.
Das heißt, es werden Nutzungszeiten festgelegt, die sich an dem Lebensalltag der Familie orientieren. Es gibt auf jeden Fall Medien- und Smartphone-freie Zeiten. Auch dieser Rhythmus ist wichtig, damit ich als junger Smartphone-Nutzer oder Nutzerin all das verarbeite, was ich über das Smartphone in meine Welt reinhole und erlebe.
Weitere sinnvolle Regeln sind zum Beispiel: Das Smartphone wird während der Mahlzeiten weggelegt und ist nachts nicht im Schlafzimmer. Oder: Apps werden nur zusammen mit den Eltern runtergeladen.
Vielen Familien hilft bei den Vereinbarungen ein sogenannter Mediennutzungsvertrag, der im Internet abzurufen ist. Dort gibt es schon vorformulierte Regeln, aber jeder kann auch eigene Regeln aufstellen. Wichtig ist einfach, dass sowohl Eltern als auch Kinder sich an diese Absprachen halten. Umso leichter und konfliktfreier wird dann auch der Umgang mit dem Smartphone in der Familie.
Zusätzlich sollten Eltern technische Vorkehrungen treffen, um ihre Kinder zu schützen, rät Birgit Kimmel von ClickSafe, einer EU-Initiative für Sicherheit im Internet.
Ein Smartphone hat in der Regel im Betriebssystem Einstellungen, wo ich erst einmal technische Filter einstellen kann. In diesen Einstellungen müssen Jugendschutzfilter aktiviert werden. Diese Einstellungen sollten am Gerät als erstes vorgenommen werden.
Auch Bluetooth, Ortungsdienste und In-App-Käufe sollten ausgeschaltet sein. Anleitungen dazu gibt es zum Beispiel auf der Website clicksafe.de. Neben Regeln und technischen Einstellungen sei der beste Schutz aber ein vertrauensvolles Verhältnis zum Kind, erklärt die Pädagogin. Eltern sollten ihren Kindern deutlich sagen:
Sobald du ein schlechtes Gefühl bei etwas hast, was du siehst oder bei jemandem, der dich kontaktiert, gib mir unbedingt Bescheid. Wir schauen das gemeinsam dann an und versuchen eine Lösung zu finden, wie wir damit umgehen können.
Wenn Kinder zum ersten Mal ein Smartphone bekommen, dann brauchen sie Hilfestellung. Das war eine erste Idee davon, wie die aussehen könnte. Jörg Münchenberger wartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Die Morde von Hanau, die jähren sich zum ersten Mal und die Angehörigen der Opfer, die leiden immer noch. Darum wird es gleich gehen. Ich bin Sandra Pfister, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.